Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir begrüßen Sie zur August-Sendung von KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Und wir freuen uns, dass Sie uns zuhören.
Auch wenn es in den letzten Wochen in Norddeutschland eher feucht und kühl war, blicken wir weltweit auf den heißesten Juli aller Zeiten zurück. Extreme Wetterlagen werden zur Normalität.
An den Auswirkungen des Klimawandels kommt niemand vorbei. Klimaschutzkonzepte werden überall verabschiedet. Das gilt auch für die Kirche mit ihren Gebäuden. Bei uns zu Gast ist Klaus Flake, synodaler und kirchlicher Klimaaktivist. Er gibt uns Einblicke in die Klimamodellgemeinde Hude. Und wir fragen ihn danach, wie Kirche sich auf die klimatischen Herausforderungen einstellt. Herr Flake, herzlich willkommen bei KR55.
Ja, hallo, schönen Dank.
Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Und lieber Herr Flake, Sie haben da einen besonderen Auftrag. Sie untersuchen dort die kirchlichen Gebäude nach ihrer Klimatauglichkeit. Warum machen Sie das?
Ja, das fing eigentlich damit an, dass ich nach meiner Pensionierung oder Rente wieder eine Aufgabe gesucht habe und habe mich wieder im Gemeindekirchenrat aufstellen lassen. Dann war der Posten des Klimapaten vakant und da habe ich mich auch für begeistert. Und letztendlich ist daraus geworden, dass ich mich mit dem Klimaschutz beschäftige. Ich leite den Bauausschuss, da kommt die ohnehin die Frage dazu, dass wie energetisch gut saniert sind Gebäude oder auch nicht und welche Tätigkeitsfelder gibt es da auf. Und die Aufgabe in der Synode, wo ich mich eben auch für den Klimaschutz engagiere, fällt das natürlich besonders auf die Gemeinde Hude auch zurück.
Warum gerade Klimaschutz? Warum nicht diakonische Aufgaben?
Die habe ich auch noch, aber der Klimaschutz hat sich ergeben über den Energiepaten. Und dazu hatte ich Verbindung zu der Klimaschutzbeauftragten Frau Fein und ihren damaligen Mitarbeitern, die dann aber eben nicht mehr finanziert wurden. Die Stellen wurden nicht mehr finanziert. Und es kam dann der Gedanke auf, dass der Klimaschutz eigentlich in der Synode zu wenig vertreten ist.
Synode, kommen wir noch zu. Wir kennen ja in der Kirche Taufpaten. Was ist denn ein Energiepate?
Ein Energiepate hat die Aufgabe, sich um Verbräuche, energetische Gegebenheiten in der Gemeinde zu kümmern. Das heißt also zunächst mal Daten zu erfassen. Es ist ja schon eine relativ lange Geschichte her, dass wir ein grünes Datenkonto führen sollten. Das sollten eigentlich alle Gemeinden führen, aber es ist nur in wenigen der Fall. Die Umweltschutzbeauftragte hat versucht, das in jeder Gemeinde zu implementieren und für Energiepaten geworben. Und ich habe mich dafür begeistert, weil ich das auch schon aus beruflichen Gründen immer getan habe, auch privat zu Hause, meine Energieverbräuche erfasst habe und ich da auch das Handwerkszeug dafür mitbringe. Und ja, da letztendlich ist raus geworden, dass ich mich auch dann darüber hinaus nicht nur in der Gemeinde engagiere.
Wie muss ich mir das vorstellen? Gehen Sie da mit einem Notizbuch in Ihrer Gemeinde Hude von Gemeindehaus zu anderem kirchlichen Gebäude und schreiben auf Wasserverbrauch, Gasverbrauch, Stromverbrauch? Wie muss ich mir das? Oder ist es einmal im Jahr, wenn die Abrechnung kommt? Wie machen Sie das?
Wir hatten den Ehrgeiz, dass wir das monatlich ablesen wollten. Also das grüne Datenkonto sieht das auch eigentlich vor. Hat auch erhebliche Vorteile, weil man ja auch dann seine Verbräuche sieht und auch vielleicht mal einen, ich sag mal, unerwarteten Verbrauch, Leckage, wie auch immer, Wasserrohrbruch, kann man sich ja vorstellen. Wir wollten das monatlich erfassen und wir haben, an die 14 Verbrauchsstellen, Wasser, Gas und Strom, und die werden von den Mitarbeitern der Gemeinde abgelesen. Also ich bin in einer sehr glücklichen Lage, dass ich mehrere Leute dafür begeistern konnte. Also Kindergartenleitung, die Leiterin liest im Kindergarten, in der Kita ab. Die Küsterinnen und die Küsterinnen lesen Kirche, Andachtshalle und Martin-Luther-Gemeindehaus ab und so weiter. Also ich kriege dann im Prinzip immer am 1., 2., 3., je nachdem, ob das auf dem Wochenende fällt oder nicht, kriege ich per E-Mail oder WhatsApp Zählerstände mitgeteilt. Teilweise als Foto, teilweise als Tabelle. Aber das funktioniert seit jetzt fast 4 Jahren wirklich wunderbar. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar.
Das ist auch der Grund, weswegen Sie Klimamodellgemeinde für unsere Kirche geworden sind in Hude, weil Sie da schon sehr fleißig und akribisch seit Jahren da Verbräuche feststellen. Und Hude ist Klimamodellgemeinde geworden. Ist da so ein Ziel, dass so eine Art Gebrauchsanweisung für Gemeindehäuser und Kirchen, für die ganze Kirche entsteht?
Das hat einen anderen Ursprung. Da komme ich jetzt wieder auf die Tätigkeit im Lenkungsausschuss für das Klimaschutzgesetz. Wir haben für das Klimaschutzgesetz auch Finanzierungsmöglichkeiten entwickeln müssen. Und es kann aber keiner sagen, wie hoch die Finanzen sein müssen, um in einer Kirchengemeinde alle Gebäude zu sanieren. Also man hat nicht mal annähernd eine Idee. Und da sind wir auf die Idee gekommen, da wir in Hude schon etliche Daten vorliegen haben, dass wir anhand dieser Daten Sanierungsbedarfe ermitteln können und dann auch die Sanierungsmöglichkeiten betrachten, dafür Angebote einholen und daraus lernen, wie viel Geld man denn in die Hand nehmen muss, um Standardgebäude, also durchschnittliche Gebäude. Hude betrachten wir als durchschnittliche Gemeinde, die ein Gemeindehaus hat, die eine Kirche hat, die eine Pastorei hat, Pastorenhaus und diverse Dinge, wie das in vielen Gemeinden ähnlich ist. Und daraus einen ungefähren Investitionsbedarf zu ermitteln. Und daraus dann dafür Angebote zu erzeugen oder einzuholen und das möglicherweise auch umzusetzen, um dann zu sehen, kommen wir mit dem Geld hin? Zweitens, sind die Maßnahmen wirksam? Rentiert sich das? Denn letztendlich wollen wir ja, dass wir das Geld auch wieder einsparen. Es soll ja keine Maßnahme gemacht werden, die nur Geld verbrennt. Die soll ja auch energetischen Nutzen zeigen. Das würden wir über die Amortisierung dann sehen wollen.
Das klingt ja soweit schon mal wirklich nach einer grünen Modellgemeinde. Gab es auch Hindernisse?
Hindernisse gibt es wie immer. Es müssen Leute überzeugt werden. Ein großes Hindernis ist überhaupt Handwerker zu finden, die die erdachten Maßnahmen oder die überlegten Maßnahmen auch umsetzen können. Das ist ein wirklich großes Problem. Also als Beispiel, wir wollen an zwei Gebäuden die Hohlschichten dämmen lassen und ich habe bestimmt ein Vierteljahr über 20 Firmen angeschrieben und habe letztendlich nur eine einzige dann gefunden, die dann auch in der Lage war, uns die Wände so zu dämmen, wie wir es brauchen. Wir sprechen da von öffentlichen Gebäuden. Man kann nicht mit Kunststoffisolierung arbeiten. Man braucht dann schon mit dem entsprechenden Brandschutzzertifikat Baustoffe, die halt kein Feuer entfachen oder im Brandfall kritisch werden. Das muss also Glas oder Mineralwolle sein. Aber jetzt haben wir jemanden, der uns das angeboten hat. Wir haben das über Frau Weidner, die uns die Fördermittel zur Verfügung stellt oder auch sich um die Fördermittel kümmert, jetzt fördern lassen und es wird in der nächsten Zeit umgesetzt.
Sie haben das Kirchenradio KR55 eingeschaltet und wir sind im Gespräch mit Klaus Flake, Streiter für das Klima und Energiepate der Kirchengemeinde Hude.
Das haben wir jetzt schon gehört, aber es klang auch schon an, dass Sie in einem Lenkungsausschuss sind. Sie sind auch Mitglied der Landessynode in der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg. Und die Verantwortung für die Schöpfung ist ja so ein klassisches Kirchenthema. Wie nah dran ist denn nun die Synode, unser höchstes parlamentarisches Kirchenorgan, sozusagen am Thema Klimaschutz?
Ja, man muss sagen, in der Vergangenheit war das Thema eher vernachlässigt. Aus dem Grunde haben wir vor 3-4 Jahren die Notwendigkeit entwickelt, dass wir mehr Verbindlichkeit schaffen müssen, dass wir das Thema wieder in die Synode bringen müssen und dass auch Maßnahmen umgesetzt werden. Wir hatten vor 12 Jahren ein Klimaschutzkonzept, das wirklich vorbildlich war und das auch in Teilen angegangen wurde, aber letztendlich fehlte die Verbindlichkeit und auch die Aussage, wie finanziert man sowas, die Verbindlichkeit, das umzusetzen, bis rein in die Gemeinden. Da ist nicht ganz viel passiert. Daraus hat sich ergeben, wir brauchen mehr Verbindlichkeit und letztendlich haben wir mal über die Landesgrenzen geguckt, das ist in anderen Landeskirchen ähnlich gewesen und einige haben da für sich entdeckt, dass es über Gesetze oder entsprechende Verordnungen dann doch verbindlicher gemacht werden muss. Die EKD hat das mittlerweile auch erkannt, hat im letzten Jahr die EKD-Richtlinie, Umweltschutzrichtlinie erlassen und fährt genau diese Schiene, die wir aber auch schon vor 3-4 Jahren angegangen haben. Wir haben uns dann damit beschäftigt, wie könnte so ein Gesetz aussehen, haben das auch im letzten Jahr im Rohentwurf fertiggestellt, wollten das eigentlich jetzt in der Mai-Synode, der vergangenen Mai-Synode einbringen. Das hat aber aus Vorbereitungsgründen, weil das diese Gesetze müssen auch, oder Gesetzesvorgaben oder Lagen müssen ja erstmal durch die Ausschüsse. Das hat aus zeitlichen Gründen nicht geklappt, weil viele andere wichtige Dinge auch anlagen. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass das jetzt in der Herbstsynode erfolgen kann.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, bauliche Veränderungen, Dämmmaßnahmen oder Aufstellen von Trocknungsgeräten, das kostet alles Geld. Klima und aber auch klamme Kassen, das ist das andere Thema, große Thema bei Kirche. Wie passt das denn zusammen?
Das ist natürlich eine Herausforderung, die Finanzierung an sich, es ist schon klar. Also wir gehen davon aus, dass grobe Schätzungen, dafür haben wir über die versucht schon über die Pilotgemeinde Hude so grob zu ermitteln. Wir gehen davon aus, dass wir 40 Millionen Euro im Rahmen der Landeskirche brauchen, um die Gebäude, die saniert werden sollen, es werden nicht sicherlich alle saniert werden und es werden auch Gebäude abgestoßen werden müssen, aber die Gebäude, die wir dann behalten wollen, werden vermutlich 40 Millionen Euro verbrauchen, um sie energetisch auf den richtigen Stand zu bringen. Und das sind natürlich Summen, die nicht ohne weiteres da sind. Aber man kann natürlich öffentliche Mittel einholen. Die Landeskirche wird Mittel zur Verfügung stellen in Form von Zuschüssen, die nicht zurückgezahlt werden müssen und andere Mittel eben als Darlehen, die dann aber über die Amortisation oder die Einsparung der Energiekosten dann wieder zurückgezahlt werden. Da sind haben wir einen Rahmen von 10 Jahren, den wir avisieren, wo eine Gemeinde dann ihr Darlehen wieder zurückzahlen kann.
Wann soll denn die Oldenburger Kirche klimaneutral sein? Gibt es da auch ein Jahresziel?
Ja, da lehnen wir uns auch an die EKD an. Das sollte im Jahr 2045 der Fall sein. Und da verfolgen wir auch den ähnlichen Pfad, dass wir bis 2035 schon 90% vom Stand 23 reduziert haben und in den letzten 10 Jahren dann die verbleibenden 10%.
Nun ist das Klimaneutralitätsziel der Stadt Oldenburg zum Beispiel das Jahr 2035 und wir alle haben die Lamberti-Kirche und andere Gebäude in unserer Stadt vor Augen und fragen uns natürlich, wie geht das zusammen? Wie kann Kirche sagen, wir machen es bis 2045 und die Stadt sagt man, wir machen es bis 2035. Das sind ja nun mal schon 10 Jahre dazwischen. Wie kommuniziert man sowas und wie geht sowas dann vielleicht in der Umsetzung?
Also das kann natürlich funktionieren. Unterschiedliche Gemeinden sind mittlerweile unterschiedlich auf dem Weg. Es gibt Gemeinden, die nicht auf das Klimaschutzgesetz gewartet haben und schon lange unterwegs sind und haben schon Ideen und sehr viel umgesetzt. Andere Gemeinden wird es geben, die das auch vielleicht dann knapp zu 2045 schaffen werden, weil es an persönlichen, menschlichen Ressourcen oder an finanziellen Mitteln fehlt. Das muss man zulassen, dass die Leute oder die Gemeinden mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Auch das werden wir bei allen berücksichtigen müssen. Es wird auch im Rahmen des Klimaschutzgesetzes nicht möglich sein, dass alle gleichzeitig loslaufen. Das wäre nicht zu finanzieren. Also es ist das Finanzierungsmodell, was wir anstreben, ist, dass quasi ein Darlehen im Umlauf ist, was andere zurückzahlen, werden anderen wieder zur Verfügung gestellt, sodass das also quasi kumuliert wird. Und nur so können wir uns auch eine Finanzierung vorstellen. Wir können nicht 40 Millionen Euro in den Markt werfen und alle können gleichzeitig losgehen. Wird handwerkertechnisch, das wird materialtechnisch alles nicht funktionieren. Also wir wollen auch nicht die Fehler machen, die Politik gemacht haben, dass wir jetzt einen Hype erzeugen und alle rennen los. Das treibt die Preise nach oben und von den Ressourcen wird es gar nicht zu schaffen sein. Also das muss man schon so betrachten, wie es auch umsetzbar ist. Und das wird, ich stelle mir immer, ich komme ja aus dem Maschinenbau, eine Gauss-Verteilung vor. Das heißt, es geht langsam los, es gibt irgendwann einen Höhepunkt und dann flacht das wieder ab und ganz zum Schluss kommen auch die Letzten noch mit zum Ziel.
Wie kann man die gut mitnehmen? Also es ist ja auch gerade die Motivation ist ja die größte Herausforderung. Wer sagt, ich habe es, das ist jetzt mein Thema, wir machen das. Die Gemeinde, haben Sie gesagt, die pusht das schon, ist vielleicht schon längst dabei. Aber ich glaube, es ist nicht so ganz unlegitim zu sagen, viele sind noch gar nicht auf diesem Trip und haben auch sicherlich Angst davor, weil es halt heißt, wie Sie angedeutet haben, vielleicht müssen wir uns von Gebäuden trennen. Vielleicht müssen wir ganz schwierige Debatten mit dem Geld führen. Da sind ja auch große Ängste mit verbunden. Da ändert sich was. Und wir wissen auch, das sehen wir auch in der Politik, dass Klimaneutralität auch nicht heißt, es geht immer so weiter wie vorher. Natürlich hat das auch mit Einschränkungen verbunden, mit Verhaltensänderungen. Kann man da Anreize schaffen, dass man sagt, begebt euch auf den Weg, weil das, was euch da erwartet, da habt ihr auch was Gutes von. Wie erleben Sie das? Die Menschen müssen ja mitgenommen werden.
Also ich erlebe so, dass es wirklich in ganz vielen Gemeinden und bei sehr vielen Menschen der Umweltschutz ist angekommen. Ich habe es auch heute im Radio gehört, es ist ein sehr hoher Prozentsatz dafür, dass wir uns dem Umweltschutz auch stellen und Aufgaben. Natürlich gibt es auch Ängste, wenn es dann in der Gemeinde konkret wird, dass ich von irgendwas mich verabschieden muss, weil ich es nicht mehr finanzieren kann. Oder um eine Maßnahme zu finanzieren, etwas anderes verkaufen muss. Und sich da zu entscheiden, ist sicherlich nicht leicht. Das muss man einfach anerkennen. Aber das muss begleitet werden. Und das Thema werden wir ja an vielen Stellen haben und in ganz unterschiedlichen. Jede Gemeinde ganz individuell für sich. Es gibt ja keine Gemeinde, die der anderen gleich ist. Die einzelnen Probleme ähneln sich vielleicht, aber die insgesamt nicht. Und da versuchen wir eben über die Klimaräte, die wir installieren wollen, eine Begleitung, eine Beratung, Austausch, wir wollen Vernetzung, dass die Gemeinden voneinander auch lernen, Fehler vermeiden, von den positiven Dingen und den guten Erfahrungen profitieren. Und ich glaube, wenn man dann gut aufklärt und sich austauscht, dass dann auch Ängste abgebaut werden können und dass man sieht, gewisse Dinge sind möglich. Und wenn ich eine Kirche nicht mehr als Kirche nutzen kann, heißt es ja nicht, dass ich sie abstoßen muss. Es ist klar, es gibt Gemeinden geben, die finanziell derartig knapp bestückt sind, dass sie veräußern müssen. Aber sie müssen ja nicht vielleicht alles veräußern. Und die Dinge, die ihnen lieb sind, da ist halt Kreativität gefragt nach anderen Lösungen. Man kann sich auch vorstellen, dass eine Kirche ein Treffpunkt für andere Dinge ist, ein Kindergarten drin ist oder eine Singschule oder, also da will ich der Fantasie gar keine Schranken stellen. Aber ich glaube, dass über solche Dinge auch der Erhalt einiger Gebäude möglich ist. Kreativität ist allerdings gefragt. Aber ich bin da optimistisch, das wird auch gelingen. Also, und das. Aber wir brauchen uns auch nichts vormachen, es werden auch Gebäude einfach veräußert werden müssen.
Lieber Klaus Farker, wir haben ja schon eine Menge gehört jetzt von Ihnen und Ihrem Ehrenamt. Also mal Hand aufs Herz, dieses Ehrenamt ist doch wohl ein Fulltime-Job, oder nicht?
Ja, also das werde ich häufiger gefragt oder das wird auch darüber angesprochen. Aber tatsächlich ist es kein Fulltime-Job. Also es macht mir sehr viel Freude. Und also ich habe das mit meiner Frau, sagt mir auch, du bist da sehr engagiert und verlierst da viel Zeit. Aber ich habe das mal hochgerechnet, das ist in der Woche vielleicht ein Tag. Und das halte ich jetzt noch
nicht. Das kann man ja so oder so sehen.
Für ein Ehrenamt, ja. Okay. Verlieren Sie auch mal die Geduld? Sagen Sie doch einfach mal, oh, jetzt reicht's gerade mal?
Nein. Also das passiert wirklich sehr, sehr selten, weil ich bin ja schon etwas länger für Kirche tätig und weiß, dass die Strukturen etwas weniger durchlässig sind und es einen längeren Atem braucht. Und und mir macht das eigentlich sehr viel Spaß. Und ich muss auch sagen, dass ich mit den Hauptamtlichen von Oberkirchenrat und auf den verschiedenen Ebenen sehr gerne zusammenarbeite. Das ist ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Aus dem Berufsleben kennt man ja, dass man unter Druck steht und auch für Dinge, die dann nicht so gut gelaufen sind, getan wird und Verantwortung übernehmen muss. Und das ist eben das, was beim Ehrenamt nicht da ist. Sind alle glücklich, dass man was tut. Ne? Und wenn es denn nicht so optimal gelaufen ist, dann spricht man darüber und es belastet einen seelisch nicht. Also für mich ist es ein sehr schönes Arbeiten, es macht mir sehr viel Spaß. Und ich habe das auch nach der Rente ja bewusst angesteuert, dass ich noch eine Aufgabe habe, wo ich mich betätigen kann, damit man geistig noch ein bisschen eine Aufgabe hat. Und das geht voll auf. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich in dieser Situation.
Ein Stichwort muss ich eben nochmal nachfragen, weil es vorhin schon mal fiel, das Stichwort Klimarat. Das ist ja nochmal eine andere Ebene, auf der Sie arbeiten. Können Sie uns darüber schon was erzählen?
Ja, also das Klimaschutzgesetz sieht ja vor, dass letztendlich auf allen Ebenen auch Verantwortung gegeben wird. Aber letztendlich in der Kirchengemeinde, in der eigentlichen Kirchengemeinde, die Entscheidungen über Sanierungsmaßnahmen, über den Umgang mit Gebäuden, über den Bestand entschieden wird. Und natürlich werden hier alle Gemeinden in der Lage sein, das zu leisten. Und wir sind deshalb auf die Idee gekommen, in den Kirchenkreisen Klimaräte einzurichten, die da Beratungsaufgaben, Vernetzungsaufgaben und Hilfestellung geben können. Wir haben im letzten Jahr im Kirchenkreis Dirnhorst-Oldenburg-Land einen Klimarat gegründet, mit kleiner Besetzung angefangen, 5 Leute. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, selbst erstmal Know-how und Expertise zu entwickeln, aber auch die Fragestellungen, die dann letztendlich in den Gemeinden auftauchen und die auch letztendlich bis zum Oberkirchenrat hinaufreichen, Entscheidungshilfen herbeizuführen, zu bearbeiten und auch nach Lösungen zu suchen. Wie können wir vielleicht auch Lösungen anbieten, die übergemeindlich sind? Zum Beispiel, dass jetzt nicht jede einzelne Gemeinde ihr Kirchendach mit Photovoltaik bepflastert, sondern dass wir da vielleicht größer denken, dass wir für den Kirchenkreis oder für die ganze Landeskirche eine Lösung entwickeln, wo wir viel schneller und mit einem Schlag zu einer CO2-Neutralität kommen können. Nur als Stichwort Energieparks. Über solche Dinge denken wir auch nach. Und natürlich ist das Fernziel, wenn es dann losgeht, dass das Klimaschutzgesetz verabschiedet ist und in den Gemeinden Dinge umgesetzt werden müssen, dass wir die Leute unterstützen und dann mit zur Seite treten und beraten, welche Maßnahmen für welches Gebäude möglich ist.
In der Öffentlichkeit treten ja natürlich auch zum Beispiel Gruppen gerade mit dem Thema auf, die ja auch also besondere Aktionen machen. Ich denke mal an die letzte Generation Fridays for Future. Haben Sie da Kontakte? Gibt es da Berührungspunkte zwischen Kirche und solchen Aktionsgruppen?
Ich persönlich nicht. Ich weiß, dass es Kontakte von der Kirche gibt. Ich persönlich habe keinerlei Kontakt zu solchen Gruppen. Ich stehe eher mehr für die Umsetzung als für den Protest. Also, mir ist es wichtig, die Dinge anzugehen und auch was umzusetzen.
Aber das ist ja gerade das, was eingeklagt wird, dass unsere Politik so wenig Anreize gibt, etwas umzusetzen. Und motiviert es daher das Thema, junge Leute sich auch dann wieder mit Kirche vielleicht näher anzunähern oder bei ihnen mitzuarbeiten im Klimarat?
Das ist die Hoffnung, die ich habe, dass wenn man sieht, dass wir nicht nur Lippenbekenntnisse von uns geben, sondern dass wir auch tatsächlich zur Tat schreiten und auch Dinge bewegen und umsetzen und auch die Ziele erreichen in den Fristen, die wir uns gesetzt haben, dann glaube ich, dass wir zum einen glaubwürdig wieder werden und dass es auch interessant sein kann, sich da zu beteiligen, weil das einfach eine gute Geschichte ist und vielleicht eine Erfolgsstory sein wird.
Wir haben jetzt aber viel immer auf Richtung Gebäude geguckt und Dämmung und Energiekosten, aber Klima- und CO2-Neutralität umfasst ja viel, viel mehr. Umfasst auch unser Verhalten zum Thema Essen, unser natürlich Mobilitätsverhalten. Wird es auch angepackt, diese Themen?
Selbstverständlich. Also wir werden letztendlich alle Themen anpacken müssen. Im Klimaschutzgesetz gehen wir natürlich im Augenblick an die Punkte, die uns am meisten Erfolg und ich sag mal am meisten Effekt zeigen. Das ist das Gebäudethema. Das ist die Mobilität. Das ist Reisen allgemein. Das ist natürlich auch Nachhaltigkeit, Ernährung. Und letztendlich müssen wir auch mit das Thema Finanzen angehen. Wo investieren wir unser Geld? Was macht man mit unseren Ländereien? Das sind sensible Themen. Aber wir können nicht alles auf einmal machen. Also wir fangen wirklich pragmatisch da an, wo wir den größten Effekt sehen und müssen die anderen Dinge natürlich im Laufe der Jahre nachziehen.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Und bei uns zu Gast ist Klaus Flake. Er engagiert sich für Klima und Kirche.
Wir wollen mal versuchen, ein bisschen über den Herbstsynode hinaus zu gucken und uns vorzustellen. Das Klimaschutzgesetz passiert. Alle und alle finden das großartig. Wie geht es denn dann aus Ihrer Sicht idealerweise weiter?
Ja, idealerweise wird das in den Gemeinden aufgenommen, es wird in den Kirchenkreisen aufgenommen und wir machen uns an die Umsetzung. Und ich hoffe auch mit den Ideen, die wir über alle Gemeinden hinaus haben, dass wir unsere Ziele sogar schneller erreichen, als wir uns das vielleicht vorgestellt haben.
Wir haben also gehört, ich könnte jetzt in den Klimarat gehen und da mitarbeiten. Ich könnte mich auch nächstes Jahr als Kirchenratsmitglied aufstellen lassen zur Wahl. Was für Einflussmöglichkeiten habe ich denn noch als normales Kirchenmitglied, wenn ich eine gute Idee habe oder wenn ich Lust habe, muss ja nicht gerade in Gremien, sondern über ein Stück meiner Zeit zur Verfügung zu stellen. Was kann ich da noch machen?
Kreative Menschen mit guten Ideen sind immer wieder willkommen. Also die müssen sich nicht erst in ein Gremium wählen lassen. Die müssen halt nur die richtigen Leute ansprechen und sich einbringen. Also und da stehe ich persönlich gerne zur Verfügung. Aber ich glaube auch jedes andere Gemeindekirchenratmitglied ist da offen. Und ja, wir können uns eigentlich nur wünschen, dass die Leute sich einbringen und Ideen liefern. Und nicht nur mit Kritik immer kommen, dass was schlecht geworden gewesen ist, sondern auch mal anregen, was besser werden könnte und mit konstruktiven Ideen auf uns zukommen. Das finde ich eine gute Maßnahme.
Wir hören im Verlauf dieser Sendung viel über den Umbau, die Sanierung von Gebäuden. Meinen Sie, dass wir auch einen Umbau unserer Wohlstandsgesellschaft brauchen, um an die Ziele zu kommen, die Sie ehrgeizig anstreben?
Ja, also ich denke mal, wir kommen von einem sehr, sehr hohen Niveau. Das werden wir in der Breite vielleicht nicht mehr halten können. Ist vielleicht auch gar nicht notwendig, um glücklich zu sein. Also Verzicht kann auch durchaus etwas Positives sein. Und vielleicht folgen wir dem christlichen Gedanken, dass wir abgeben und teilen und dann auch viel bewegen und auch die Leute mitnehmen oder die Menschen mitnehmen, die halt vielleicht finanziell nicht so gut ausgestattet sind, aber eben auch ihren Beitrag zur CO2-Neutralität beibringen wollen, dass es ein gemeinschaftliches Projekt ist. Also das ist auch das, worauf ich eigentlich hoffe, dass wir Gemeinschaft erleben, dass wir Gemeinschaft wieder aufbauen und so an unser Ziel kommen und dann gemeinsam stolz sein können.
Das ist schon sehr visionär. Sie sind ja als Ehrenamtlicher gut vertraut mit kirchlichen Entscheidungsprozessen. Trauen Sie der Kirche zu, dass sie in dieser Frage auch richtungsweisend ist, vorbildlich ist für Gesellschaft, für andere Menschen?
Ob sie es ist, weiß ich nicht, aber sie sollte es werden.
Okay, das lassen wir mal so stehen und hoffen mit Ihnen. Sie sind ja schon auf einem guten Weg. Gibt es irgendwie so ein, ja, wie sagt man, Musterbeispiel, Erfolgsmodell, irgendein Projekt, wo Sie sagen, so stelle ich mir das vor, entweder aus Hude oder Sie haben gesagt, auch andere Kirchengemeinden sind schon sehr weit unterwegs. Irgendwas Konkretes, wo Sie sagen, da ist schon mal was Tolles umgesetzt worden, das geht in die richtige Richtung. Gibt es da irgend so einen Burner?
Also ich gucke natürlich über den Tellerrand und es, wenn man jetzt aus unserer Landeskirche, ist mir jetzt kein Fall bekannt, den ich jetzt herausheben möchte. Aber es gibt in anderen Landeskirchen, gibt es bereits diese Themen, dass man selber Energie erzeugt, dass man auf einem hohen Stand ist, schon regenerative Energien einzusetzen. Also weit über dem Durchschnitt, natürlich auch noch nichts perfekt. Aber in einzelnen kleinen Gemeinden, das wissen wir auch aus anderen Berichten, hat man ja schon Autarkie hergestellt, dass man wirklich seine eigene Energie erzeugt und nicht auf andere fremde Energie angewiesen ist. Das ist für mich das Vorbild. Ob wir das so erreichen können, das wird sich zeigen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das zu einem hohen Prozentsatz belegen kann.
Lieber Klaus Flake, wir danken für das Gespräch bei uns in der Sendung hier. Das hat Spaß gemacht und war sehr interessant und wünschen Ihnen ja selber auch viel Energie weiter für Ihr Ehrenamt und ordentlich Quellen dafür. Und das kommt auch dem Klima zugute. Und mögen Sie weiter offene Ohren und Türen finden für Ihr Anliegen, aber auch sich selber nicht so ganz aus dem Blick verlieren.
Ja, ich werde mich bemühen. Dankeschön.
Die Wortbeiträge dieser Sendung und auch vergangener sowie vertiefende Informationen zu KR55 können Sie immer und überall auf unserer Website kirchenradio-oldenburg.de nachlesen und nachhören. Wir laden Sie ein zu unserer nächsten Sendung, die Freitag, den 8. September 2023 ausgestrahlt wird. Danke fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin bleiben Sie behütet und tschüss.
Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch.